Diversifikation, so hat mir mal ein erfahrener Börsenhändler mit einem breiten Schmunzeln erklärt. Diversifikation sei investieren in den richtigen Mix, aber bitte nicht in Murks. Moin, moin, liebe Gäste. Aber welches ist denn der richtige Mix? Genau deshalb treffen wir uns hier und heute zu Ihrer Webkonferenz. Der Titel: Erfolgreiche Diversifizierung. So geht es. Seien Sie herzlich willkommen. Den Input zum Thema liefern Ihnen zwei gestandene Herren, Ulrich Althoff sowie Joachim Milnik, beide Fondsberater und beide Geschäftsführer der AUM Experts Unternehmergesellschaft. Den Rahmen zum Thema liefert Ihr Konferenzgastgeber D&R Investor Services, der Spezialbereich von Donner und Reuschel, wo Sie als Fondsinvestoren ein breites Bouquet an kreativen Konzepten finden und wo Fondsinitiatoren mit Rat und Tat bei ihrem Business begleitet werden. D&R Investor Services hat mich beauftragt, Ihre heutige Veranstaltung zu organisieren und zu moderieren. Mein Name ist Thomas Reinhold. Einige von Ihnen, meine Damen und Herren Gäste, sind uns bislang nur am Telefon zugeschaltet. Wenn Sie die Präsentation und die beiden Experten auch sehen möchten, dann gehen Sie bitte zusätzlich auf die Website csnstart.de und geben dort Ihren Namen und die PIN 461175 ein. Noch einmal csnstart.de, Ihr Name und die PIN 461175. Ja, den üblichen Disclaimer, den möchte ich Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Voilà, hier ist er. Während des Vortrags könnte sich Ihnen die eine oder andere Frage stellen. Hierfür haben Sie rechts unten auf Ihrem Bildschirm ein Chatfenster. Nur die beiden Herren und ich können Ihre Frage sehen und nach dem Vortrag werden Ihre Fragen beantwortet. Aber eine Bitte: Keine Statements in den Chat schreiben, nur kurze, knackige Fragen. So, nun möchte ich Sie aber nicht länger auf die Folter spannen. Lieber Herr Milnik, wenn man Ihren Fondspreis verfolgt, dann haben Sie in 2024 zweifellos einen guten Lauf. Was genau machen Sie alles richtig?
Ja, vielen Dank, lieber Herr Reinhold. Auch von meiner Seite und im Namen von Ulrich Althoff darf ich Sie, meine Damen und Herren, recht herzlich zu unserer Webkonferenz begrüßen. Und bevor wir Ihnen sagen, wie wir es richtig machen, wollen wir das Thema vom Grunde auf angehen. Wir haben Ihnen mal einen kleinen Überblick mitgebracht. Wir führen Sie erstmal an das Thema Diversifikation heran, erläutern, wie das in der Vergangenheit gemacht wurde, was wir aus der Vergangenheit gelernt haben und wo wir im Grunde die Zukunft sehen und fokussieren uns dabei ganz besonders auf den Bereich der Aktien, des Aktieninvestments. Und nach aller Theorie möchten wir natürlich auch zeigen, wie es in der Praxis aussieht und wie wir es umgesetzt haben. Gehen wir mal zurück. Wie hat es begonnen? Es hat natürlich schon vor Markowitz begonnen, aber das ist der Protagonist, der sich dem Thema der Risikostreuung, der Diversifikation im Portfolio gewidmet hat an prominenter Stelle. 1952 hat er seine neue Portfoliotheorie veröffentlicht und 1990 wurde er dafür mit dem Nobelpreis für die Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet. Was war sein Anliegen? Er hat geforscht und herausgefunden, dass wenn man in einem Graph, auf dem auf der einen Seite die Rendite, auf der anderen Seite das Risiko abgebildet wird, eine Linie zieht, die sogenannte optimale Linie für die Risiko-Rendite-Beimischung und ordnet dort die Anlageklassen ein, die verschiedenen, dann war sein Tenor, dass er sagte, je näher diese einzelnen Anlageklassen auf dieser optimalen Linie liegen oder nahe dran, dann ist das Portfolio hinsichtlich der Risikostreuung optimal ausgerichtet. Also kurzum hat er gesagt, je unkorrelierter, also je weniger die Anlageklassen voneinander abhängen, desto geringer ist das Risiko im Portfolio. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie das funktioniert hat.
Ja, auf dieser Folie sehen Sie, guten Morgen, meine Damen und Herren, Auch von meiner Seite aus, auf dieser Folie sehen Sie die Korrelationsmatrix einzelner Assetklassen. Die sind oben links, oben und links abgetragen. In Rot sind die Korrelationskoeffizienten dargestellt, die eine hohe Korrelation, also einen Gleichlauf dieser Assetklassen beinhalten. Der Korrelationsfaktor ist also positiv bis maximal 1. Je heller es wird, desto geringer wird die Korrelation über 0, was neutral bedeutet, bis in den negativen Bereich hinein bis minus 1. Gold, sieht man hier eingekreist, ist ungefähr die Mitte, also ganz neutral. Es besteht kein Zusammenhang zwischen den anderen Assetklassen. Aber es gibt, und das ist das Wichtigste dabei, keinen Korrelationsfaktor in Richtung minus 1, was eigentlich einem diversifizierenden Gegenlauf entsprechen würde. Die negativen Korrelationsfaktoren enden also schon kurz unter 0. Fazit: Aus dieser Folie zwischen den verschiedenen Assetklassen gibt es keine deutlich entgegengesetzten Verläufe, was natürlich einer wirksamen Risikostreuung oder Diversifikation entgegensteht. Wir kommen gleich zu dem linken oberen Bereich, diesem ganz roten Bereich, der das Thema Aktien darstellt. Aber zunächst eine kurze Kritik an der modernen Portfoliotheorie auf dieser Seite, warum sie nicht so funktioniert, wie man sich eigentlich erhofft hatte. Markowitz unterstellte nämlich nahezu perfekte, effiziente Märkte, aber die geopolitischen, lokalpolitischen Faktoren und die Notenbanken-Einflussnahmen wurden dabei gar nicht berücksichtigt. Ein maßgebliches Element der modernen Portfoliotheorie basierte auch auf der Schätzung zukünftiger Renditen und Korrelationen, die, wie wir ja alle genau wissen, eher ungenau oder sogar auch falsch sein können. Das Wichtigste aber ist, Anlagestrategien, die mit einer Outperformance aufwarten, dürfte es bei der Annahme dieser effizienten Märkte eigentlich gar nicht geben. Es gibt sie aber. Und das werden wir Ihnen gleich bei den Faktor-Investment-Spielen noch näher zeigen. Jetzt schauen wir uns mal die Aktienseite an. Da sind die einzelnen Regionen links und oben abgetragen. Zusätzlich sind noch Gold- und Euro-Staatsanleihen dargestellt. Und Sie sehen sofort auf den ersten Blick die Korrelationskoeffizienten zwischen den einzelnen Regionen im Aktienbereich sind stark rot, also sehr stark miteinander korreliert, gleichlaufend. Und das wissen wir alle aus der eigenen Erfahrung, wenn ein Aktienmarkt fällt, fallen in der Regel auch die anderen Märkte oder umgekehrt, die steigen in die gleiche Richtung. Dieser Gleichlauf führt natürlich insbesondere in Bestphasen dazu, dass die Märkte gerade keinen Risikoausgleich bringen. Von daher gesehen ist eine Diversifikation über die Aktienmärkte nach Regionen, jetzt wie hier dargestellt, eigentlich gar nicht sinnvoll. Denn der Effekt auf die Risikostreuung ist nur minimal. Ergebnis hatten wir gerade schon angedeutet, Länder, Regionen laufen immer paralleler und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen aufgrund der Globalisierung, also der internationalen Verflechtung. Die Volkswirtschaften sind immer stärker voneinander abhängig geworden. Die Finanzinformationen laufen immer schneller um die ganze Welt, also die Informationseffizienz steigt deutlich. Innerhalb einer Minute weiß die ganze Welt, was irgendeine Notenbank getan hat. Und natürlich haben sich die Zentralbankaktionen auch angenähert. Das heißt, insgesamt kann man eine Über- oder Untergewichtung einzelner Länder oder Regionen zur Diversifizierung gar nicht so gut benutzen. Sie ist eigentlich aufgrund der hohen positiven Korrelationen nahezu wirkungslos. Nach dieser ersten Stufe der Diversifizierung nach der modernen Portfoliotheorie kommt man auf eine zweite Stufe der Diversifizierung. Das ist die Risikostreuung nach Branchen. Und die driften auch länder- und gerade länderübergreifend sehr viel stärker auseinander. Warum? Weil sie zum einen hinsichtlich ihrer Konjunkturempfindlichkeit ganz unterschiedlich reagieren. Das kann man empirisch vor allen Dingen seit den 90er Jahren beobachten. Und in ihrer zeitlich unterschiedlichen konjunkturabhängigen Ertragssituation unterscheiden sie sich auch sehr stark. Also zweite Stufe der Diversifizierung, Risikostreuung durch internationale Branchendiversifikation, bietet sehr viel bessere Stellschrauben und hat deutlich an Bedeutung in der Risikostreuung und in der Asset Allocation gewonnen. Joachim.
Ja, jetzt haben Sie gehört, was in der Vergangenheit nicht funktioniert hat. Jetzt wollen wir natürlich auch zeigen, was funktioniert, und wir sind bei dem Thema Factor Investing oder, wie man auch sagt, Smart Beta Investing. Was steht dahinter? Faktoren sind Attribute, Eigenschaften, die man benutzen kann, um Investitionsentscheidungen zu treffen. Das können sein Makrodaten, das können sein Unternehmensmerkmale oder auch das Anlegerverhalten. Und interessant ist das Factor Investing auch insbesondere bei den institutionellen Anlegern geworden, also Versicherungen, Pensionskassen oder Stiftungen wenden sich seit vielen Jahren dem Factor Investing zu. Und deshalb haben wir uns dem Thema, oder wir haben uns auch dem Thema angenommen seit vielen Jahren, und an einen erfolgreichen Faktorstil stellen wir im Hause AOM Experts insgesamt drei Anforderungen, um sagen zu können, dass er erfolgreich und auch langfristig erfolgreich ist. Das ist einmal, dass wir einen sehr langen Beobachtungshorizont in die Bewertung mit einfließen lassen. Und wir sprechen hier nicht von 5 oder 10 Jahren. Wir gehen eher in die Richtung 30, 40 oder gar 100 Jahre. Hintergrund ist, dass man über einen langen Zeitraum, der auch mal Aufschwungphasen oder Abschwungphasen, Hossen oder Bässen, also extreme Börsensituationen umfasst, in die Beobachtung mit einbezieht, damit man eine Aussage darüber treffen kann, ob der Faktorstil langfristig erfolgreich und stabil ist. Und wichtig dabei ist für uns, wir fokussieren uns auf liquide Assets, also täglich handelbare Assets, sodass sie, wenn es mal zu einer Extremsituation kommt, nehmen Sie Corona, nehmen Sie die Finanzmarktkrise 2008, aus den Assets aussteigen können, und zwar sofort, dass Sie eine Position glattstellen können. Das heißt, dass ein langer Erfahrungshorizont muss gegeben sein. Als zweites muss auch die Überlegenheit gegenüber einem aktiven Management vorhanden sein. Sonst bräuchten wir die Faktorstile nicht. Wenn der aktive Manager erfolgreicher ist, dann hätte sich das Faktor-Investing erledigt. Und ganz wichtig in unseren Augen ist eine dritte Anforderung, nämlich es muss eine von Interpretationsspielräumen freie Investitionsmöglichkeit sein. Also keine Prognosen. Sie wissen, Prognosen können eintreten oder auch nicht. Ja, das wollen wir alles nicht. Wir wollen frei von Interpretationsspielräumen. Letztlich 100% quantifizierbar. Wir haben Ihnen mal 5 Faktor-Investment-Stile mitgebracht. Sie kennen sie wahrscheinlich alle. Das ist Value, also kurzum, die Aktien, die am Markt sind, haben ihren wahren Wert noch nicht im Kurs abgebildet, sind unterbewertete Aktien. Prominenter Vertreter ist hier beispielsweise Warren Buffett. Wir haben die Growth-Aktien. Das sind Aktien, bei denen der Analyst herausarbeitet, dass in dem Wert noch ein ganz besonderes Asset schlummert, beispielsweise ein neues Produkt, eine Innovation, die in Zukunft hohe Wertsteigerungen bedingen werden. Daneben gibt es noch Quality. Dort geht es in die Finanzanalyse. Da wird herausgearbeitet, dass hier ein sehr finanzstarkes Unternehmen, also qualitativ hochwertiges Unternehmen, das sich in Zukunft auch als solches an der Börse beweisen wird. Size ist auch eine Möglichkeit, und hier hat uns Warren Buffett vor etwa 2 Wochen ein eindringliches Beispiel geliefert. Hier geht es um die Marktkapitalisierung eines Unternehmens. Es ist empirisch erwiesen, dass eher kleine Unternehmen erfolgreicher sind als große, und letztlich hat es Warren Buffett, ohne es zu wollen, gesagt, als er im Rahmen eines Börsenbriefes verkündete, Berkshire Hathaway, seine Unternehmensbeteiligungsgesellschaft, hat eine enorme Liquidität von mehr als 160 Milliarden US-Dollar an Barreserven aufgehäuft. Und sie ist für die Zukunft gut aufgestellt, aber in Zukunft werden die Bäume nicht mehr so weit in den Himmel wachsen wie in der Vergangenheit. Und Hintergrund, so sagt er, ist, dass er keine Investitionsmöglichkeiten mehr findet. Also er findet keine Aktien mehr, im Ausland sowieso keine. Er muss sich auf die USA fokussieren. Und wenn Sie sich mal vorstellen, 160 Milliarden US-Dollar an den Markt zu bringen und wenn Sie nur 5 oder 2 Milliarden US-Dollar als Ticketgröße annehmen, dann kommen nicht mehr viele Aktien in Frage, die Sie kaufen können, ohne dass Sie damit den Kurs bewegen. Also insofern hat er diesem Size-Faktor eine Steilvorlage geliefert. Die Berkshire Hathaway hat ein Volumen von rund 800 Milliarden US-Dollar, also irrsinnig groß. Und der eine oder andere von Ihnen kennt auch noch prominente Vertreter, deren Erfolg zum Verhängnis wurde, in Anführungszeichen zum Verhängnis. Ja, Sie kennen den Vermögensbildungsfonds I von Herrn Kaldermorgen oder den Multiple Opportunities von Schlossbach von Storch oder auch den Templeton Growth Fund, die aufgrund ihrer Größe immer unbeweglicher wurden. Also auch ein sehr erfolgreicher Faktorstil. Und wir wenden uns dem Momentum zu. Hier geht es kurz gesagt darum, dass man voraussagt, Aktien, die in der Vergangenheit gestiegen sind, die werden mit aller Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft steigen. Und wenn wir mal diese 5-Faktor-Stile einer näheren Betrachtung unterziehen, Sie erinnern sich, wir hatten hier die 3 Punkte, die wir für einen erfolgreichen Faktor-Stil annehmen, also empirisch nachweisbarer langfristiger Erfolg, überlegen gegenüber dem aktiven Management und frei von Interpretationsspielräumen. Dann sieht das bei den 5-Faktor-Stilen im Bereich des langen empirischen Erfahrungshorizonts gut aus. Sind alle erfüllt, lediglich bei Growth und bei Size findet man nicht ganz so viele Studien wie bei den anderen Stilen. Gegenüber aktivem Management sind sie alle erfolgreich, aber die Spreu vom Weizen trennt sich bei der Quantifizierbarkeit, also bei der Interpretationsspielraumfreiheit. Ja, hier haben wir in den Bereichen Value, Growth und Quality 2 Interpretationsebenen. Das ist einmal die Bilanz. Sie kennen das aus dem HGB, so gilt es auch in den USA bei US GAAP oder IFRS. Da hat man Interpretationsspielräume bei Wertansätzen und verschiedenen anderen Sachen, je nachdem, wie man ein Unternehmen darstellen möchte. Und wenn der Analyst dann diese schon mit Interpretationsspielräumen behafteten Bilanzen auf den Tisch bekommt, dann kommt er nochmal mit seinem eigenen Werkzeugkasten. Und Sie kennen das, 5 Analysten, 10 Werkzeugkästen. Und hat da nochmal einen Interpretationsspielraum. Das möchten wir möglichst ausschließen. Bei Size ist es ein bisschen besser gestellt. Da müssen Sie sich im Grunde nur die Frage stellen, bis wohin sehen Sie ein Small Cap beispielsweise an. Ist es eine Marktkapitalisierung von 100 Millionen, von 200 oder von 500 Millionen? Diese Entscheidung treffen Sie und dann können Sie einen sehr regelbasierten Ansatz drüber fahren lassen. Wir haben uns dem Momentum in Faktor-Investment-Stil angenommen, weil dort diese Prognosefreiheit vollkommen gegeben ist. Kurz formuliert, die Wahrheit liegt im Kurs. Die Kurse stehen fest, die können Sie nicht verändern und damit haben Sie einen Ausgangspunkt, mit dem Sie sehr gut arbeiten können.
Ja, was ist der Momentum-Stil? Im Grunde genommen ist das eine Marktanomalie. Das heißt, eigentlich nach der effizienten Markttheorie dürfte es ja gar nicht so sein, dass da eine Outperformance erzielt wird, was aber nicht der Fall ist. Und der Grund darin liegt darin, dass das menschliche Verhalten, das ja auch in der Behavioral Finance untersucht worden ist, in Bezug auf Investitionen, langfristig von großem und stabilem Bestand ist. Man kann sagen, Anleger lieben Gewinner und kaufen lieber Aktien, beispielsweise die steigen, beziehungsweise sie vermeiden Verlierer, die fallen. Ein rein psychologisches Element, das aber einen unglaublich starken Einfluss auf die Kursentwicklung hat. Daher ist Momentum eigentlich im Kern ein Trendfolgeansatz in Reinform. Nun muss man sagen, genau wie in den anderen Investmentstilen auch, gibt es im Momentum-Bereich nicht den definierten Anlageprozess oder Entscheidungsprozess, sondern der Momentum-Investment-Stil ist im Hinblick auf die Entscheidungsprozesse offen. Jeder Momentum-Spieler, Player, jeder Momentum-Investor hat eine eigene individuelle Systematik oder einen eigenen Entscheidungsprozess. Und auch wir haben einen, der sich eigentlich an der reinen, wie wir sagen, Momentum-Lehre orientiert. Wir setzen das absolute Momentum ein und wir setzen das relative Momentum ein. Zum Zweiten haben wir dadurch das Ziel, was eben mein Kollege erwähnt hat, dass wir 100% quantifizierbar vorgehen können. Wir können 100% regelbasierte Entscheidungsprozesse aufstellen und wir sind vollkommen frei von Prognosen. In unserem Anlageprozess kann das Aktien-Exposure zwischen 0 und 100% schwanken und wir haben ergänzend noch aus Risikominderungsgründen eine systematische Stop-Loss-Regel eingebaut. Schauen wir uns kurz mal das absolute Momentum an. Das wird definiert durch die Dynamik eines einzelnen Titels. Und hier sprechen wir sogar noch nicht mal nur von Aktien, sondern man kann das Momentum genauso gut auf Indizes, auf Rohstoffe, auf Währungen, auf ETFs, auf Immobilien und. Also auf eigentlich nahezu alle Assetklassen anwenden, weil ja überall Preise vorhanden sind. Also die Dynamik des einzelnen Titels in Bezug auf seine eigene Vergangenheit wird gemessen. Dadurch haben wir einen Schutz vor Rückgängen, der größer ist, als wenn wir ein Portfolio mit geringerer Volatilität aufbauen. Und wir haben gleichzeitig die Möglichkeit, das Aufwärtspotenzial zu erhalten. Also grundsätzliches Ziel des absoluten Momentums ist eigentlich die Vermeidung großer Drawdowns in Abwärtsschwüngen. Und wie das mal der bekannte Trader Paul Tudor Jones gesagt hat, spiel eine gute Verteidigung, keinen guten Angriff. Das ist eigentlich der Kern so vieler Entscheidungsprozesse, dass man sich erstmal um die Risikovermeidung kümmern muss. Dann schauen wir uns noch das zweite Element an, das relative Momentum. Das wird definiert durch die relative Attraktivität mehrerer Titel im Vergleich zueinander. Also ich kann hier sowohl Aktien untereinander vergleichen, ich kann aber auch Aktien mit Rohstoffen, Indizes mit Währungen und so weiter miteinander vergleichen. Also Äpfel mit Birnen wird dadurch sozusagen möglich und man hat durch dieses relative Momentum ein hervorragendes Auswahlverfahren, um bei verschiedenen Investmentalternativen, die sich ja immer bieten, man hat immer kaufenswerte Aktien, man hat immer kaufenswerte Indizes und so weiter, haben wir ein gutes, erprobtes Auswahlverfahren, das 100% quantifizierbar ist. Kurzes Wort noch zu der Stop-Loss-Systematik, die wir einsetzen. Das ist ein kleiner Buchstabendreher, sehe ich gerade. Aber die Stop-Loss-Systematik wird dadurch definiert, dass es eine volatilitätsabhängige Stop-Loss-Systematik ist. Und der Stop-Loss, die Stop-Loss-Marke orientiert sich ganz individuell an jedem Einzelwert, in den investiert wurde. Das ist keine generelle, pauschale Stop-Loss-Regel, sondern individuell volatilitätsabhängig. Und dadurch haben wir noch einen zusätzlichen Vorteil. Wir können uns nämlich gegen starke Markt- und Kursrückgänge absichern. Und das war ja auch ein Ziel, möglichst große Drawdowns in Bestphasen vermeiden.
Ja, jetzt haben Sie gehört, wie es theoretisch und auch praktisch geht. Und natürlich haben wir das auch umgesetzt in eine Lösung in unserem Fonds, den A&M Experts Momentum World. Diese Überlegungen werden dort völlig zu 100% abgebildet. Und wir haben Ihnen mal mitgebracht, was wir bisher erreicht haben. Der Fonds wurde am 1. Februar 2023 aufgelegt und das ist die orange Linie. Wir sind kein Index-Tracker, aber wir bilden den MSCI World ab, um zu zeigen, wie wir performen. Unser Ziel ist es, den MSCI deutlich auszuperformen. Sie sehen, da sind wir noch ein bisschen davon entfernt. Das hat auch einen Grund. Unser Fonds ist noch verhältnismäßig klein. Wir haben ein Fondsvolumen von 3,8 Millionen Euro. Und der Investmentprozess, den Ulrich Althoff eben beschrieben hat, haben wir am Anfang täglich eingesetzt. Das hat uns natürlich mit hohen Transaktionskosten belastet, beziehungsweise die Performance belastet. Und das haben wir umgestellt Ende des vergangenen Jahres auf eine wöchentliche Ausrichtung. Und Sie sehen, in den kürzeren Zeiträumen, Year-to-Date, 3 und 6 Monate, haben wir den Index deutlich outperformed. Bei einem Jahr und seit Auflegung 1.2.23, da haben wir noch ein bisschen Luft nach oben, aber die Tendenz zeigt ja, dass wir in die richtige Richtung gehen. Und ich kann Ihnen verraten, per gestern, das sind die Werte per Freitag, sah es noch etwas erfolgreicher aus.
So, hier haben wir also nochmal eine kurze Übersicht, welche Anlageformen im Fonds eingesetzt werden. Sie hatten gesagt, es ist ein aktienorientierter Mischfonds, das heißt, die Aktien haben in der Regel den größten Anteil an der Allokation. Wir setzen maximal 40 Aktien ein, weltweit. Das Anlageuniversum umfasst ungefähr 5.800 Werte. Dabei muss die Marktcap mindestens 1 Milliarde US-Dollar betragen. Und jede Aktie wird beim Kauf zunächst mit 2,5% gewichtet, also maximal 40% Aktien. Aktien- und Anleihequoten sind völlig offen zwischen 0 und 100%. Die Anleihen und der Geldmarkt, die wir durch nicht durch Einzeltitel, sondern durch Investmentfonds oder Zertifikate und ETFs abbilden, sind in der Regel eher in Anführungsstrichen Parkpositionen, wenn die Aktienseite nicht voll investiert ist. Und wir setzen Derivate ein, aber lediglich zur Absicherung. Das heißt, es wird kein Derivat genommen, um beispielsweise Positionen zu hebeln oder Umschau zu gehen. Wichtig, es wird auch kein systematisiertes Rebalancing betrieben. Denn das hieße ja, dass wir die schwächeren Titel, die Anteile am Fondsvolumen verringern oder verlieren, dass wir die wieder aufstocken. Das wollen wir ja gerade nicht, sodass wir also da die schwächeren Titel nicht wieder rebalancen. Ich muss mich entschuldigen, also hier im Moment wird im Gebäude gearbeitet, falls Sie da ein Klopfen hören. Das tut mir sehr leid. So. Investmentziele nochmal zusammengefasst. Wir wollen natürlich ein überdurchschnittlich risikoattestiertes Ergebnis erzielen. Es wird eine Outperformance angestrebt im Vergleich zum globalen Aktienmarkt durch den MSCI World repräsentiert, und zwar in sekundär aufwärts und auch abwärts Trends. Aber, wie erwähnt, wir haben keine Benchmark-Orientierung bei der Allokation. Wir wollen ein flexiblen Einsatz der Titel vornehmen, das heißt, das Chance-Risiko-Profil wollen wir optimieren, im Gegensatz zum längerfristigen Buy and Hold. Die risikoadjustierte Performance ist für uns das Wichtigste, also nicht nur reine Performance, sondern auch die Volatilität, die erzielt wurde oder erreicht wurde. Wir wollen vor allen Dingen, und das ist dann absolut gedacht, übergroße Drawdowns verringern. Das kommt, wie gesagt, durch diese Stop-Loss-Systematik gut zum Tragen. Und wir streben eine jährliche Ausschüttung von ca. 3% im Fonds an.
Wie haben wir uns aufgestellt? Der Fonds A&M Experts Momentum World hat einen Asset Manager, das ist die AXIA. Einigen von Ihnen vielleicht noch unter ihrem Führernamen Deton Rasche bekannt. Ein innovativer Asset Manager, der sich auch mal abseits der Core-Pfade umschaut. Dort übernimmt man für uns das Asset Management. Wir selbst, die AOM Experts, Herr Althoff und meine Person, sind unabhängig und wir führen die Gesellschaft seitens der Inhaber. Zusammen verfügen wir über mehr als 50 Jahre Erfahrung im Bereich Vermögensverwaltung, Asset Management, Fondsvertrieb. Herr Althoff, der für den Fonds und für das Modell verantwortlich, zeichnet, ist seit 1986 in der Branche, hat unter anderem die Vermögensverwaltung der Commerzbank aufgebaut, ist dann zur Schweizerischen Kreditanstalt, der heutigen Credit Suisse, gegangen und war lange Jahre geschäftsführender Gesellschafter einer hessischen Vermögensverwaltung. Und Herr Althoff war es, der mit seinem Modell einen Fonds von einer Vermögensverwaltung im September 2019 übernommen hat, den komplett umgekrempelt hat und so erfolgreich mit seinem Modell war, dass er in 2021 für das Jahr 2020 ausgezeichnet wurde mit dem Platz 1 bei den Eurofund Awards im Bereich der Mischfonds Aktien und Anleihen und das für den Zeitraum 1 und 3 Jahre. Ja, wohlgemerkt, er hat ihn erst im September 2019 übernommen und 2020 hat das Modell sofort den ersten Erfolg gebracht. Unter den flexiblen globalen Mischfonds, immerhin eine Peer Group von über 1300 Fonds, erreichte er in dem Zeitraum ebenfalls Platz 1 und folgerichtig bekam er dann auch von Morningstar die 5 Sterne. Wohlgemerkt, das ist nicht der A&M Experts Momentum World, es war ein anderer Fonds, aber das Modell wird in diesem Fonds ebenfalls umgesetzt.
So, also fassen wir nochmal zusammen die Key Facts unseres Fonds. Wir haben einen flexiblen globalen Mischfonds mit variablen Aktien und Anleihen oder Geldmarktpositionen zwischen 0% und 100%. Wir steuern die Quoten in Abhängigkeit von der jeweiligen Marktsituation sehr dynamisch. Das ist auch ein Punkt, der bei Momentum Stilen typisch ist. Es ist eine relativ vergleichsweise zu anderen Stilen transaktionsintensive Stilistik, die natürlich dann auch dazu führt, dass man ganz genau die Transaktionskosten berücksichtigen muss. Wir legen darauf Wert, dass wir einen regelbasierten Entscheidungsprozess haben, ohne Interpretationsspielräume und der Fonds und die Allokation im Fonds ergibt sich eigentlich durch die Aggregation der einzelnen Aktien, es ist also ein Bottom-up-Approach. Anlageuniversum, hatte ich gesagt, Aktien international ungefähr 5.800 Titel, Long-only, keine Short-Positionen. Wir konzentrieren uns auf die High-Conviction-Momentum-Unternehmen weltweit. Small-Caps in der Regel nicht. Marktkapitalisierung, hatten wir auch schon erwähnt, mindestens 1 Milliarde US-Dollar, eher größer. Und der Fonds ist von der Konstruktion her, von der Allokation her, Benchmark unabhängig aufgestellt. Für wen ist der Fonds geeignet? Eigentlich für das gesamte Spektrum derjenigen, die auch auf einen gewissen Stilmix zum Beispiel schauen oder einen Stilmix erreichen wollen, wie wir das anfänglich des Vortrags dargestellt haben. Also wir erfüllen ganz deutlich den Teil des Momentum-Players für Privatanleger, institutionelle Stiftungen oder Kapitalsammelstellen. Und die Zielsetzung ist, wie bei anderen Stilen natürlich auch, eine Performance-Erhöhung, eine Risikosenkung gleichzeitig, also wenn man so will, in der Kennzahl der Sharpe-Ratio. Wir haben ein Element für eine Stildiversifikation und wir können gleichzeitig auch noch ca. 3% per annum ausschütten.
So, jetzt haben Sie hoffentlich viel erfahren und wir freuen uns natürlich jetzt auch auf die Diskussion mit Ihnen. Fassen nochmal zusammen, wir haben das Thema systematischer Erfolg, regelbasierter Ansatz erläutert. Wir haben einen langfristigen Renditeturbo durch das zweidimensionale, also das absolute und relative Momentum erreicht und wir haben die Risikosenkung, die Diversifikation durch die Momentum-Eigenschaften sichergestellt. Alles das ist in dem Fonds vereint. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann freuen wir uns auf die Diskussion. Wenn Sie später noch Fragen haben, Sie sehen die Telefonnummern, Sie kriegen im Anschluss an dieses Webinar die Präsentation zugeschickt. Es gibt noch ein paar Folien hinten dran, da sind noch weitere Informationen zum Fonds. Und dann können Sie uns auch gerne zu Einzelheiten befragen, wenn Sie die Möglichkeit jetzt nicht nutzen würden. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns jetzt auf Ihre Fragen.
Chapeau, Chapeau, das war spannend. Vielen Dank an die beiden Referenten für den aufschlussreichen Vortrag. Aber, liebe Gäste, Sie wissen, noch sind wir nicht am Ende, denn aus Ihrem Kreis stehen bereits die ersten Fragen im Chat. Sie erinnern sich, Ihr Chatfenster ist rechts unten auf dem Bildschirm. Ja, und an Sie gewandt, liebe Referenten, was sagen Sie denn zu dieser Frage? Im Chart, so heißt die Frage, im Chart sieht die Performance in 2023 mäßig aus. Woran liegt das?
Ja, darf ich übernehmen, Uli?
Ja, das ist selbstverständlich.
Ja, Sie haben vollkommen recht. Das war einerseits natürlich ein schlechtes Momentumjahr, aber andererseits ganz klar die Transaktionskosten. Ich hatte es erläutert, wir hatten anfänglich den Investmentprozess täglich laufen lassen und haben ihn dann aufgrund der sehr hohen Transaktionskosten, die uns bei dem Vorvolumen von nur 3,8 Millionen und damals waren es noch weniger, sehr belastet haben. Und das wurde dann Ende des Jahres, also in Q4 wurde es auf einen wöchentlichen Prozess umgestellt und man konnte es ja dann auch sehen, wir haben den Index sofort outperformed, was den Transaktionskosten unter anderem geschuldet war.
Wie kann ich, sagt ein anderer Gast, wie kann ich erfolgreich mit Faktorstilen umgehen? Empfehlen Sie, die Stile zu wechseln?
Da kann man unterschiedlich darauf antworten. Die erste Stufe der Diversifikation mit Investmentstilen wäre natürlich, dass man sagt, ich weiß nicht, in welchem Jahr welcher Stil der Outperformer sein wird. Das hat sich empirisch immer wieder so dargestellt, dass die besten Stile pro Jahr sehr stark wechseln. Weil ich diese Voraussicht nicht haben kann, müsste ich bei einer Stildiversifizierung, sagen wir mal, 3 oder 4 Stile in einem Portfolio gleichgewichten. Ich müsste mich also ganz neutral aufstellen und sagen, Stil 1 bis 4 würde ich investieren und jedem gebe ich ein Viertel oder 25%. Es gibt aber, und das wäre die zweite Stufe, durchaus Modelle der Faktorrotationen. Man versucht also, die besser performenden Stile stärker zu gewichten und die weniger guten in einem Jahr unterzugewichten. Es gibt große Gesellschaften, die sich daran versuchen. Invesco ist eine, BlackRock ist eine andere Gesellschaft. Da gibt es auch entsprechende Strategien, in die sie sich nicht so genau hineinschauen lassen. Aber diese zweite Stufe ist nicht so erfolgreich, wie man sich das eigentlich gewünscht hat. Man kann es dennoch versuchen. Es wäre eine Möglichkeit. Aber man müsste dann einen Entscheidungsprozess entwickeln und definieren, der mir sagt, wann muss ich vom Stil A in Stil B oder C oder D wechseln oder zumindest über- oder untergewichten. Das ist nicht so einfach, wie sich das anhört. Stellen Sie sich das vor mit 4 Aktien beispielsweise, wann müssen Sie die eine übergewichten, die andere untergewichten. Das sind ähnliche Entscheidungsprozesse dann auch auf der Stildiversifikationsseite.
Und wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf, Sie hatten ja gehört, wir sind sehr regelbasiert aufgestellt, weil wir diese Interpretationsspielräume einfach ausschließen möchten. Und die zweite Variante, die Ulrich Althoff beschrieben hat, zeigt eben in diese Richtung, Sie müssen einen Entscheidungsprozess finden und das ist letztlich eine Prognose. Seien wir so ehrlich, es ist eine Prognose. Die kann zutreffen, kann auch nicht zutreffen, aber die sogenannten Multifaktor-ETFs beispielsweise oder die Multifaktor-Verfahren, die durchgeführt wurden und auf dieser Basis arbeiten, zeigen nicht den gewünschten Erfolg.
Einer der Gäste insistiert hinsichtlich der Faktorstile und schreibt noch einmal, sind denn wirklich alle Faktorstile gleich erfolgreich? Mögen Sie dazu noch mal etwas sagen?
Nein, also ein Faktorstil wird erstmal dadurch definiert, dass er langfristig eine Outperformance gegenüber einem definierten Markt erzielt. Es gibt mittlerweile 100 Faktoren, die man untersucht hat. Und das Problem ist, dass einzelne Faktoren immer nur in gewissen Zeitraumräumen erfolgreich waren, aber nicht über lange Zeiträume und nicht konsistent immer erfolgreich outperformt haben. Wenige Stile, und das sind die großen Bekannten, die wir auch schon teilweise erwähnt haben, also Value, Growth, Quality, Dividend, Momentum, das sind Stile, die über Jahrzehnte, man muss sogar sagen, über 100 Jahre zum Teil liegen, die Untersuchungen davor, immer im Durchschnitt die Märkte outperformt haben. Also auf der großen Anzahl von Faktoren, die man entwickelt hat, haben sich wenige robust und im Durchschnitt immer erfolgreiche Faktorstile entwickelt herausgebildet, die man investieren kann. Also man sollte schon aufpassen, dass man nicht in Faktorstile investiert, die vielleicht für ein, zwei, drei Jahre mal sehr gut waren, aber dann wieder in die Bedeutungslosigkeit zurückfallen. Die großen, bekannten Stile sind diejenigen, die über viele Jahrzehnte konsistent outperformt haben. Also es gibt schon Unterschiede zwischen den Ergebnissen der einzelnen Investmentstile, Faktorstile. Die Momentum-Stilistik ist eine der erfolgreichsten überhaupt, aber man muss auch sagen, dass damit nicht immer der Stil genommen wird, der in jedem Jahr outperformt. Der Wechsel zwischen der erfolgreichen Platzierung eines Stils ist sehr stark. Also in jedem Jahr kann man empirisch nachvollziehen, ist ein anderer Stil immer der bessere gewesen. Es gibt keinen, der jetzt permanent die anderen Stile outperformt.
Wenn ich das noch anfügen darf, dem Faktor Investing jetzt nähern und sich entsprechende Charts anschauen, denken Sie immer daran, über den Erfolg entscheiden nicht die letzten 15 oder 15 Jahre. Es muss wirklich eine Erhebung sein, die Minimum 30, 40 Jahre beinhaltet, sodass Sie auch die extremen Börsenphasen mit einbeziehen. Das ist vielleicht ganz wichtig, denn oftmals liest man in der Presse von den letzten 3, 5 oder 10 Jahren, das ist nicht ausreichend, um zu beurteilen, ob ein Faktorstil letztlich erfolgreich ist.
Der Vorteil beim Momentum Faktor Investing ist vielleicht noch der, er ist unabhängig von der Asset-Klasse zu sehen. Also er funktioniert nicht nur bei Aktien, bei Anleihen, sondern wie gesagt auch in ganz anderen Asset-Klassen sehr gut. Immobilien, Metalle, Edelmetalle, Währungen. Und das heißt, dass im Grunde genommen eigentlich die Verlässlichkeit eines solchen Stils sehr hoch ist. Andere Stile wie Size beispielsweise oder vielleicht auch Value sind nicht ohne weiteres auf jede Assetklasse anwendbar und auch dort nicht dann zu überprüfen. Bei Momentum haben wir einen Stil, der in alle Assetklassen zu einer Outperformance geführt hat, und da ist die Literatur voll von sehr, sehr langfristigen Untersuchungen, die immer zum gleichen Ergebnis geführt haben, bei allen F-Klassen.
Ja, vielen Dank. Eingangs, liebe Gäste, eingangs hatte ich mit einem ganz großen Augenzwinkern gesagt, Diversifikation sei investieren in den richtigen Mix, aber bitte nicht in Murks. Die Referenten haben es uns nicht nur erklärt, sie haben es natürlich viel eleganter und auch fachlich korrekt formuliert. Und nun wissen wir nicht nur, wie Diversifikation geht, wir haben darüber hinaus noch sehr viel über den Faktor Momentum erfahren und zudem eine vielversprechende Anlagelösung kennengelernt, den A&M Experts Momentum World. Bleiben Sie in diesem Thema up to date und kontaktieren Sie, so wie Joachim Milnik Ihnen das vorgeschlagen hat, kontaktieren Sie gern die beiden Referenten. Den Namen, die Telefonnummer und die Mailadresse sehen Sie vor sich auf dem Bildschirm. Die Präsentation von soeben, die erhalten Sie von Donner und Reuschel im Rahmen der gewohnten Konferenznachlese. Tja, und vielleicht sind Sie ja jetzt in positiver Stimmung und guter Tagesform, um sogleich die ersten Kunden anzurufen. Und wenn Sie das Wort Momentum beim Gesprächseinstieg vielleicht etwas sperrig anmutet. Ich habe die künstliche Intelligenz nach Momentum befragt und diese wunderbare Antwort erhalten. Sie lautet: Momentum ist wie ein Windstoß im Segelboot, der dich mühelos vorantreibt und dir ein Gefühl von Geschwindigkeit und Freiheit verleiht. Ich könnte mir vorstellen, dass Ihnen eine solche Formulierung die Ohren und die Herzen Ihrer Gesprächspartner öffnet. Wie auch immer aber Sie starten, Mast und Schotbruch für gute Kundengespräche, toi 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 für ganz viele Abschlüsse und mindestens immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. In diesem Sinne, tschüss aus dem Norden, Ihr Thomas Reinhold.
Tschüss.
Herzlichen Dank. Tschüss.